Mächte. Das zieht sich so in Kapitel 19 rein. Das tausendjährige Reich ist sogar schon Geschichte. Der Satan und der Antichrist und der falsche Prophet sind endgültig gerichtet. Alle Toten sind auferstanden. Auch das Weltgericht vor dem großen weißen Thron mit dem Buch des Lebens, selbst das ist schon gewesen. Und als letztes wurde uns gesagt, dass selbst der Tod und das Totenreich weggetan ist. Das ist also alles Geschichte. Und jetzt beginnt das Kapitel 21 und da möchte ich die ersten 8 Verse lesen. Ich lese noch die Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden, die neue evangelistische Übersetzung. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich vor ihrem Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen, und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles neu, sagt der, der auf dem Thron saß, und wandte sich dann zu mir. Schreib diese Worte auf. Sie sind zuverlässig und wahr. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird es alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner. Sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Das heißt der zweite Tod. Soweit der Text. Auch in dem Text, denke, das hat man längst mitbekommen und da ist ja auch nicht unbekannt, auch da steckt eine enorme Fülle drin. Ich will das gerne ein bisschen strukturieren. Um diese 7 Punkte wird es gehen. Die muss man sich jetzt nicht alle merken. Wenn ihr merkt, ich bin beim 7. Punkt angekommen, dann geht's zu Ende mit der Predigt heute. Fangen wir einfach beim 1. Punkt an. Die neue Schöpfung. Das ist auch tatsächlich so formuliert, dass man sofort den Text aus 1. Mose 1 vor sich hat. 1. Mose 1 wird uns berichtet, wie Gott diese Welt geschaffen hat durch sein Allmachtswort. Und das geschieht wieder. Johannes sieht einer Vision einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Da wird nicht einfach renoviert, sondern Gott schafft neu. Und das ist sehr wahrscheinlich auch nicht einfach bloß die Erde, die mal so in den riesigen Weltall wieder neu eingebastelt wird, sondern im Hebräischen gibt es kein Wort für Weltall, kein Wort für Kosmos. Und die Schreiber des Neuen Testamentes, die schreiben zwar Griechisch, aber die denken Hebräisch. Und wenn so ein Satz geschrieben wird, da ist für jeden Hebräer völlig klar, damit ist gemeint der gesamte Kosmos. Manchmal habe ich mich schon gefragt, warum Gott überhaupt so einen Aufwand treibt. Wenn er die Erde meint, warum gibt's denn dann den Weltall? Klar, wenn man nachts aus dem Fenster schaut und den Sternenhimmel sieht, und im Orient sollte es ja noch schöner sein, das sieht schon toll aus. Aber diese riesigen Weiten, Gott treibt den Aufwand einfach, weil Gott Schönes will. Wahrscheinlich hat es auch physikalische Zusammenhänge, von dem bis jetzt kein Forscher eine wirkliche Ahnung hat. Aber hier wird geschrieben, dass Gott so einen Aufwand treibt, dass der ganze Kosmos, diese riesige Weite, die ja bis heute noch nicht bis in die letzten Enden erforscht ist, dass das alles vergeht, zusammengewickelt wird, wie ein Stück Stoff, weggeworfen, und dann schafft Gott etwas völlig Neues. Das ist enorm. Schon alleine dieser Gedanke ist enorm. Wir haben inzwischen durch die Forschung vieles ausgegraben. Die ersten Schriften, die wir haben, das ist von Papias von Hierapolis. Er ist der Erste, den man als Bibelausleger bezeichnen kann. Das war noch ein Schüler von dem Apostel Johannes. Und der Zweite ist dann Irenäus, ein späterer Bischof von Lyon. Der war wiederum ein Schüler von einem Johannes-Schüler. Und diese beiden haben bereits über die neue Schöpfung geschrieben. Das ist jetzt ein Zitat von Irenäus. Eine Menge jeglicher Speise aus dem Tau des Himmels und der Fruchtbarkeit der Erde hervorbringen. Alle Tiere, so schreibt er weiter, alle Tiere würden sich davon nähren und sich nicht mehr gegenseitig töten. Das ist ja die spannende Frage, wie wird denn die neue Schöpfung aussehen? Ist das dann neue Schöpfung, neues Jerusalem? Ist das so, dass wir da nur noch über kristallklare Straßen laufen und dass alle Häuser, soweit sie es dann noch gibt, vergoldet sind? Oder gibt es auch Pflanzen? Gibt es Wälder? Gibt es Tiere? Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, als ich so meine ersten Fußstapfen in der Rüstzeitarbeit hatte, da hatte ich eine Kinderrüste mitgehalten. Der Leiter war Helmut Koch und wir kamen dann so miteinander ins Gespräch. Und dann sagte er mir, als er über einen ähnlichen Text mal gesprochen hatte, dass so ein kleiner, 11, 12 Jahre, ja ganz so klein nicht mehr, 11, 12 Jahre, also schon ein anfänglicher Teenie, dass er aber dann voller Aufregung fragte, sein Hund war gerade gestorben, dass er dann voller Aufregung fragte, ob es in der neuen Schöpfung auch Tiere geben würde. Und Helmut sagte ja. Und ich fragte ihn, woher weißt du denn das? Und er sagte, ich denke mir das so. Ja, das ist ja schon eine Unsicherheit, die wir dort haben. Aber in Jesaja 65 schreibt Jesaja auch schon über die neue Schöpfung. Und dort schreibt er, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr an den Sinn kommen. Sie werden Häuser bauen, uns bewohnen, in Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Wolf und Lamm werden zusammenweiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Es gibt Ausleger, die meinen, das ist das tausendjährige Reich. Das bezweifle ich sehr stark. Das tausendjährige Reich ist so eine kurze Episode. Da geht es um die neue Schöpfung. Und die beschreibt Jesaja so, wie er das von Gott her verstanden hat. Interessant. Gehen wir ein Stück weiter. Im Vers 1 geht es um die Neuschöpfung. Im Vers 2 geht es jetzt um die Besiedelung der Schöpfung. Die Besiedelung der Schöpfung, das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem sieht Johannes schön wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das ist ja sowieso eines der schönsten Bilder überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Was gibt es denn viel Schöneres als eine wirklich schön geschmückte Braut, die voller Erwartung ist, auch diesen Tag genießen zu können. Und das sieht Johannes. Er sieht keine Frau. Er sieht das himmlische Jerusalem. Aber diesen Vergleich an Schönheit, man merkt richtig, wie Johannes danach ringt, nach Worten, um etwas ganz, ganz besonders Schönes zu beschreiben. Und dann fällt ihm das ein. So schön ist das neue Jerusalem, dass es für ihn der beste Vergleich überhaupt ist. Das neue Jerusalem hat im Kapitel 21 eine Doppelbedeutung. In den ersten Versen, die wir gelesen haben, ist es einfach die Wohnstätte für die erlöste Gemeinde, für die Menschen, die zu Gott gehören. Wenn wir weiterlesen, Vers 9, Vers 10, dann ist es die Braut sozusagen nicht mehr die Wohnstätte, sondern dann ist es ein Ausdruck für die Gemeinschaft der Erlösten. In Vers 9b, komm her, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, eben die Gemeinde. Ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die zu ihm gehört. Dann nahm er mich im Geist auf einen sehr hohen Berg mit und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Ja, dieser Begriff Neues Jerusalem hat im Kapitel 21 diese Doppelbedeutung. Es ist einmal die neue Wohnstätte. Ich habe jetzt die Zahlen mir nicht aufgeschrieben. Ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, 2.500 Kilometer in der Grundfläche, also einmal Länge A, Länge B, 2.500 Kilometer und auch nochmal in der Höhe 2.500 Kilometer. So beschreibt Johannes die Maße des neuen Jerusalems. In diesen Maßen, auch das ist natürlich ein Bild, wird Perfektion zum Ausdruck gebracht. Das Allerheiligste hatte diese Form des ganz regelmäßigen Quadrates gehabt, des Quaders gehabt. Und in dieser Perfektion wird auch das neue Jerusalem aufgebaut. Da will ich heute aber nicht so sehr drauf eingehen, weil das beginnt dann ab Vers 9 und ich behandle heute nur bis Vers 8. Aber soweit an dieser Stelle. Zunächst also geht es um die neue Schöpfung und dann um die Besiedelung der neuen Schöpfung. Und in dieser neuen Schöpfung wird niemand anders mehr sein, als nur noch die, die zu Jesus Christus gehören. Die zum neuen Bund gehören. Sozusagen die Einheit aus den bekehrten Israeliten, Epheser 2, den bekehrten Israeliten und den bekehrten Heiden, die Menschen, die zum neuen Bund gehören. Die werden die Wohnstätte Neues Jerusalem haben und bilden als Körper das neue Jerusalem. Dann kommt was Besonderes. Gott wohnt bei den Menschen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen, Vers 3. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Sie werden alle seine Völker sein, da sind nicht die Allversöhner gemeint, die dann sagen, am Ende gehört sowieso jeder zu Gott, sondern aus allen Völkern werden Menschen zu dieser neuen Gemeinde, zu dem neuen Jerusalem gehören. Wir lesen Worte aus dem Johannesevangelium. Wir merken, dass das Vokabular und der Gedankengang übereinstimmen. Johannes 1 beginnt schon so, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Damals, als Jesus Christus als Mensch auf diese Erde kam, er lebte als Mensch unter uns. Und dann wird es in der Ewigkeit wieder so sein. Gott selbst lebt unter uns, wie bei der Schöpfung vor dem Sündenfall. Ein Umgang wie bei Adam und Eva, 1. Johannes 3, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das Alte ist vergangen. Jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Von dem Altbundeskanzler Gerhard Schröder wird eine Anekdote erzählt. Als er noch einfach Bundestagsabgeordneter war, wahrscheinlich weiß das jeder, aber ich erzähle es trotzdem, weil das ja schon immer wieder auch mal durch die Medien gegangen ist. Als er einfacher Bundestagsabgeordneter war, nach einem Gaststättenbesuch, vielleicht war er auch schon ein bisschen angeheitert. Jedenfalls stand er in Bonn, im Bundeskanzleramt, rüttelte an den Stäben und sagte, da will ich hinein. Und da hat es auch geschafft. Später wurde er Bundeskanzler. Dieses Jahr haben wir wieder Wahl zum Bundeskanzler oder Rin. Ich werde mich dieser Wahl nicht stellen, auch wenn das in Frankreich gerade passiert ist, dass so ein Newcomer das geworden ist, Präsident. Aber wenn ich das lese, dann kann ich tatsächlich sagen, da will ich rein. Dorthin, in dieses neue Jerusalem, da will ich rein. Und das ist aller Mühe wert. Darum geht es hier in diesem Text. Das ist aller Mühe wert. Wir müssen uns ja vorstellen, Johannes gefangen, verbannt auf die Insel Patmos. Eine ziemlich öde Felseninsel. Wir wissen nicht genau, ob er ganz allein dort war oder ob andere mit dort waren. Er soll ja da schon über 90 Jahre alt gewesen sein. Jerusalem, der Tempel ist komplett zerstört. Das war ungefähr so 25 Jahre vorher, bevor die Offenbarung geschrieben wurde, sagen uns die Historiker. Komplett zerstört. Ganz Jerusalem ist zerstört. Nur noch eine Handvoll Leute des ehemaligen Volkes Israel, später des Volkes Juda, Nordreich Israel war ja längst weggeführt. Nur noch eine Handvoll Leute waren dort. 3 Millionen Menschen, 3 bis 4 Millionen, so groß war das Volk damals, weg. Zerstreut in alle Welt. Die Christenverfolgung hat ihren Höhepunkt noch nicht erlebt. Unter Nero war es zwar furchtbar schlimm. In den römischen Gärten wurden Christen als Fackeln aufgestellt. Auf den Scheiterhaufen. Aber die noch größere Christenverfolgung, die auch ein größeres Gebiet umfasste, die kam erst noch und die begann in dieser Zeit auch schon. Das alles hat Johannes gewusst. Und davon schreibt er auch in seiner Offenbarung den Menschen, die ihm letztendlich als Apostel anvertraut sind. Und er tröstet sie. All dieses Leid wird vorbeigehen. Wir hören wieder von solchen Leid heute. Wenn wir nach Syrien schauen, bin vor einigen Jahren mit Dietmar Meier in Syrien gewesen, also nicht bloß wir zwei, war eine kleine Gruppe. In Syrien, da gab es ja ganze Dörfer, die waren nur von Christen bewohnt. Und die hatten große Freiheiten dort, hatten Klöster, hatten Kirchen, konnten sich sonntäglich und wann sie wollten versammeln, mit großer Freiheit inmitten dieses arabischen Staates. Alles verwüstet, die sind weg. Viele ermordet, viele geflohen. Und dann könnte man noch vieles, vieles mehr aufzählen von den koptischen Christen in Ägypten, dann weiter runter noch Sudan. Leid hat auch uns heute in unserer Zeit wieder eingeholt. Und wir reden manchmal davon, ihr wahrscheinlich auch, wir wissen noch nicht, was in den nächsten Jahren alles so werden wird. Die Verrohung, auch in unserer Gesellschaft, hat deutlich zugenommen und wird wahrscheinlich noch mehr zunehmen. Was früher war, ist für immer vorbei. Nicht Finsternis wird siegen. Jesus Christus ist der Sieger und das ist bereits am Kreuz geschehen. Jetzt wechseln wir sozusagen in die zweite Hälfte. Jetzt, ab Vers 5, beginnt etwas ganz Besonderes. Seht, ich mache alles neu, sagt der, der auf dem Thron saß. Jetzt redet Gott selbst. Wenn Gott selbst redet, das ist schon immer etwas ganz Besonderes. Im ersten Vers sah Johannes in einer Vision, da war ein Engel beteiligt, der ihm das gezeigt und erklärt hat. Da sah Johannes, wie das neue Jerusalem auf die Erde kam. Jetzt spricht Gott und sagt es nochmal. Ich mache alles neu. Das Weltall, wie wir es jetzt kennen, wird zusammengeklappt. Ich mache alles neu. Schreib diese Worte auf. Sie sind zuverlässig und wahr. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Mit der ersten Schöpfung ging es los. Und mit der zweiten Schöpfung wird es nicht enden, sondern mit der zweiten Schöpfung beginnt die Ewigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Die zweite Schöpfung, da wird es nicht mehr so sein, dass sie aufhören wird. Und jetzt schleicht sich hier förmlich ein Gedanke ein, der an diese Schönheit eigentlich gar nicht so richtig reinpasst. Wenn wir diesen Gedanken lesen, wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Ja, wie soll man denn in der Ewigkeit noch Durst haben? Diese natürlichen Bedürfnisse, von denen wir jetzt leben und die uns auch manchmal Mühe machen, wir brauchen Schlaf. Wenn wir zu wenig Schlaf haben, sind wir am nächsten Tag grießcremig, zumindest solange wir noch keinen Kaffee getrunken haben und die Festplatte angeschoben wurde. Und so vieles mehr. Das können wir alles Mögliche aufzählen, was wir jetzt an menschlichen Bedürfnissen haben, die uns Mühe machen. Aber doch nicht mehr an der Ewigkeit. Aber Johannes sieht zwar, dass das kommen wird. Er sieht es richtig als Bild. Er sieht es geschehen. Aber es ist ja noch nicht da. Jetzt, in der Zeit, in der er schreibt, schreibt er zu Menschen, die höchst angefochten sind, die teilweise Verfolgung erleben oder eben auch das, was wir jeden Tag erleben. Anfechtung, Mühe mit uns selber, manchmal mit anderen Menschen, Arbeit, Bewältigung von Problemen, Kampf des Glaubens, Nachfolge, die nicht immer so ganz leicht ist. Wir sind ja nicht Tag ein, Tag aus in den geschützten Räumen der Gemeinde. Und selbst wenn wir das wären, sind wir ja auch dort Menschen. Und selbst in der Gemeinde machen wir uns ja manchmal gegenseitig Mühe. Es dauert noch ein Stück, bis die Ewigkeit, das neue Jerusalem, kommt. Aber von dem Augenblick, wo Johannes das offenbart bekommt, gilt das schon. Und er hat es ja in Johannes 4 auch schon mal geschrieben. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Vers 6 geht es weiter. Wer den Kampf besteht, wird es alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Übrigens, wir eiern ja heute manchmal ein bisschen rum. Bis vor, ich schätze mal, 70 Jahren so ungefähr, ging es um die Männer. Die wurden dann immer als erstes genannt. Das war einfach kulturell so. Mit dem Zuge des Feminismus war das und der Emanzipation, ist es deutlich höflicher, wenn man die Frauen zuerst anspricht. Und sie haben sie auch verdient. Aber und das ist auch klar, in der neuen Schöpfung wird es keine Geschlechtlichkeit mehr geben. Sie werden nicht mehr heiraten, sie werden auch keine Kinder mehr bekommen. Es wird keine Geschlechter mehr geben, sondern sie werden sein wie die Engel, so sagt uns das Neue Testament. Und in dem Sinne ist es völlig korrekt, wenn sie eingeschlechtlich angesprochen werden. Feministen haben hier ein gewisses Problem, warum da nicht Töchter steht. Ja, die Bibel nimmt halt das maskuline Wort im Griechischen, um es zu beschreiben. Aber das ist eigentlich nur ein Nebengedanke. Es geht um den Kampf. Dieser Vers passt eigentlich wirklich nicht in diesen Text hier so richtig rein. Wenn man diese 8 Verse liest, ist alles Geschenk. Was können wir für das neue Jerusalem tun? Nichts, gar nichts. Wir können nur darüber staunen. Was können wir tun, um in das neue Jerusalem hineinzukommen? Auch nichts. Gott muss uns von den Toten auferwecken oder, wenn er vorher wiederkommt, muss er uns trotzdem nehmen und dorthin stellen. Wir werden es alleine nicht finden. Wir können alleine nicht dorthin. Wir können von uns aus nichts alleine tun. Wir können ja nicht mal glauben von uns aus alleine. Auch Glauben ist ja Geschenk Gottes. Wenn der Vater nicht zieht, Johannes 5, wenn der Vater nicht zieht, kann niemand zu mir kommen. Es ist Gottes Gnade, wenn ein Mensch zum Glauben findet. Und dann steht hier, wer den Kampf besteht. Haben wir manchmal Glaubenskampf? Ja, haben wir manchmal. Nicht jeden Tag, aber schon des Öfters. Macht es uns manchmal Mühe? Ja, das macht uns manchmal große Mühe. Und wir tun Sünde. Wir haben nicht immer Gelingen dabei, den Kampf zu bestehen. Können wir ihn überhaupt bestehen? Wenn wir merken, jetzt habe ich eine Anfechtung bestanden, ist das überhaupt möglich durch uns? Diese beiden Verse gehören zusammen. Wir haben keine Chance. Der Teufel ist ein so mächtiger Gegner. Da sind wir kleine Winzlinge dagegen. Wenn wir den Teufel alleine gegenüberstehen würden, dann würde er uns einfach wegfegen. Da hätten wir nicht mal im Ansatz eine Chance, ihm zu widerstehen und im Glauben zu bleiben. Wer Durst hat, wer das innere Loch in seinem Leben kennt, das nur Gott füllen kann, wer weiß, dass er manchmal Mühe hat, Leben zu bewältigen, wer weiß, dass er alleine wirklich nichts kann, der kann zu Gott kommen und Wasser nehmen aus der Quelle des Lebens, ein Bild für den Heiligen Geist. Den hat Gott uns versprochen und den hat er uns gegeben. Jeder, der zu ihm gehört, der sich bekehrt, sich taufen lässt, so sagt es uns die Bibel, der hat auch den Heiligen Geist als Siegel, als Versprechen, du gehörst zu mir. Und dieses Kommen darf immer wieder sein. Einer meiner Lieblingsverse steht im Lukas 11, am Ende des Kapitels. Wenn ihr meint, ich sage es jetzt mit meinem Wort, wenn ihr meint, den Heiligen Geist zu brauchen, dann betet darum. Gott hat ihn uns versprochen, aber das ist mir wirklich ein Gebetsanliegen und ein großer Wunsch, dass Gott mich immer mehr mit seinem Geist füllt, damit er in mir immer größer wird. Nicht ich in meiner Größe, die ja so völlig unbedeutend ist, sondern dass er immer größer wird und sich in mir immer mehr verwirklicht. Dann wird es noch ernster. Wir sind beim letzten Punkt. Nicht alle werden dazugehören. Eine Botschaft, die unter die Haut geht. Eine Botschaft, die Johannes zu Christen schreibt. In erster Linie. Wohl nicht nur. Sie gehört auch zur Verkündigung. Aber in erster Linie ist das ein Wort für Menschen, die um Gott wissen. Nicht alle werden dazugehören. Jetzt habe ich das hier ein bisschen seltsam geschrieben. Und das hat einen Grund. Wenn wir im Neuen Testament Aufzählungen haben, gibt es sehr oft ein sogenanntes Stilmittel. Und das Stilmittel ist, dass gerahmt wird. In der Aufzählung der erste Punkt und der letzte Punkt, die werden besonders stark betont. Die bilden sozusagen den Rahmen. Und das, was dazwischen steht, sind oftmals bloß so Besonderheiten, besondere Beispiele. Und das macht auch Johannes hier so. Nicht alle werden dazugehören. Ich lese mal zunächst das erste und das letzte. Die Feiglinge. Das sind nicht diejenigen gemeint, die manchmal Angst haben. Die sich, also meine Frau und ich, wir sind sehr gerne im Hochgebirge gelaufen. Jetzt haben wir nicht mehr so die Gelegenheit dazu und es fängt ja auch hier und da mal an zu zwacken. Dann überlegt man sich das schon, wo man läuft. Und dort gibt es schon manchmal welche, die Angst haben. Ja, wenn man oben auf dem Gipfel steht, und nach unten schaut, was da soll ich wieder runterlaufen, da gibt es schon manchmal einen Moment, wo man sagt, boah, wie soll ich da jetzt unten ankommen? Und das ist nicht gemeint. Sondern Feiglinge, das erklärt Johannes auch sofort, die Treulosen, die Gott nicht die Treue halten. Wir haben heute im Lied gesungen, dass Gott uns immer die Treue hält. Wir tun das leider wirklich nicht immer. Ich behaupte mal, dass es niemand hier im Raum gibt, der Gott immer die Treue hält. Ich zumindest nicht. Und dann ist der letzte Punkt. Alle Lügner. Lügner, ist das überhaupt schon eine richtige Sünde? Das ist doch eine Bagatelle. Lüge wird heute als etwas angesehen, das ja schon weniger ist als ein Kavaliersdelikt. Nichts Besonderes. Hier in der Bibel, an dieser Stelle, ist das eine Zusammenfassung für alle Sünden, die ein Mensch überhaupt tun kann. Also etwas Wesentliches, nicht irgendeine Kleinigkeit. Und dazwischen stehen jetzt besonders krasse Sünden. Menschen, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben. Uns ist der Begriff des Greuels aus dem Alten Testament bekannt. Die sexuell unmoralisch leben. Das verstehen wir sofort. Die okkulte Praktiken ausüben. Das verstehen wir auch sofort. Mörder und Götzendiener. Das ist uns auch nicht schwer. Aber hier geht es allumfassend einfach um Sünde. Menschen, die in Sünde leben, werden nicht dazugehören. Sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, das heißt der zweite Tod. In Johannes 8 schreibt Johannes was Ähnliches. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Haben wir den gleichen Gedankengang. Lüge ist kein Kavaliersdelikt, sondern der hauptsächliche Wesenszug des Teufels. Machen wir uns nicht immer wieder bewusst. Man hält ein Stück den Atem an, wenn man das liebt, wenn man das liest. Und stellt unweigerlich die Frage, ja, wer soll denn dann in das neue Jerusalem überhaupt noch reinkommen? Der Text endet ja hier. Ja, mit dem Vers 8 endet der Abschnitt. Mit Vers 9 beginnt ein neuer Abschnitt. Der Vers endet an dieser Stelle. Kann man so aufhören? Nein, kann man nicht. Ich habe natürlich überlegt, mit welchem Vers ich aufhöre. Und hätte gerne einen aus der Offenbarung genommen. Gibt es auch viele. Dann hätte ich aber wieder viel erklären müssen. Also habe ich einen vom den ersten Korintherbrief genommen, Kapitel 1. Und das hat einen besonderen Grund. Ich denke, ihr als Chemnitzer werdet euch nicht als schlechte Gemeinde bezeichnen. Ja, in der Regel tun wir das ja nicht, wenn wir selber dazugehören. Machen wir in Elsnitz auch nicht. Wenn es eine wirklich schlechte Gemeinde gibt, eine Gemeinde, die wirklich voller Sünde gesteckt hat, dann ist es die Gemeinde in Korinth zu der Zeit. Was hat der Apostel Paulus dort alles zu klären? Auch im sexuellen Bereich, im okkulten Bereich, im unbrüderlichen Bereich, im lieblosen Bereich. Eine Menge hat er dort zu klären. Und dann sagt er, beziehungsweise bevor er überhaupt so richtig anfängt zu schreiben und auch ein bisschen den Finger zu heben und sie zurechtzuweisen, schreibt er, deshalb fehlt euch keine der Gaben, die Gottes Geist schenkt. Und so wartet ihr zuversichtlich auf das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Er wird euch bis ans Ende der, Er wird euch bis ans Ende Festigkeit verleihen. Ich lese es nochmal, weil ich es betonen möchte. Er wird euch bis ans Ende Festigkeit verleihen, so dass ihr am dem Tag unseres Herrn Jesus Christus frei von jedem Tadel dasteht. Frei von jedem Tadel. Ja, Gott, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, mit unserem Herrn Jesus Christus, ist wirklich treu. Das ist der Blickwinkel Gottes. Menschen, die zu ihm gekommen sind, die vor ihm die Knie gebeugt haben, die ihre Schuld ihm gebracht haben, die ihm gesagt haben, ich bin total ein Versager und kann alleine das Leben nicht bewältigen. Ich kann es zwar schaffen bis zum Grab, das ist biologisch schon möglich, aber weiter kann ich es nicht. Du musst mein Leben verändern. Du musst mir meine Schuld abnehmen. Du musst mir helfen zu leben, so dass du dich in mir selber verwirklichst. Das ist der Blickwinkel Gottes, der das auch so sieht. Und dann gibt es den Blickwinkel an dieser Stelle von Paulus. Das wird dann weiter im Korintherbrief gezeigt. Auf der einen Seite sozusagen Gott, der uns als vollkommene Menschen sieht, als Menschen ohne Tadel. Und auf der anderen Seite Paulus, der im ersten Korintherbrief im Grunde genommen nichts anderes sagt, oder Johannes in der Offenbarung, der dort auch nichts anderes sagt, ihr seid ohne Tadel, aber jetzt lebt auch so. Jetzt lebt auch so, dass ihr tatsächlich jeden Tag um die Gnade Gottes bittet, dass er euch diesen Tag und dann wieder den nächsten Tag hilft und führt, im Glauben zu leben, Gott treu zu sein, mit seiner Kraft, nicht mit unserer. Es ist eine Tragik. Wir haben tatsächlich immer wieder in Gemeinden mit Menschen zu tun, auch in unseren Gemeinden mit Menschen zu tun, die mal einen guten Start teilweise gemacht haben und dann sich Nachfolge selber zurechtbasteln, ihren eigenen Weg gehen, die durchaus von Gott sprechen, aber manches nicht so ernst nehmen. Und dann, ja, ihr Leben so einrichten, wie das gut ist für sie, wie sie denken. Höchst gefährlich. Der Text will uns nicht Forderungen stellen. Könnten wir sowieso nicht erfüllen. Der Text will uns nicht den erhobenen moralischen Zeigefinger zeigen. Da nützt uns am Ende sowieso nichts. Sondern der Text hier im ersten Korintherbrief und in der Offenbarung will uns einfach helfen. Ja, Nachfolge ist nicht immer leicht. Ja, Anfechtungen sind da. Und es ist das größte Ziel des Teufels, euch wegzubringen. Aber glaubt daran, Gott ist treu. Hört nicht auf die Lüge des Teufels, dass es ohne Gott schöner wäre, leichter wäre. Hört nicht auf die Lüge des Teufels, wenn ich mir mein Leben, mein Glaubensweg selber zurechtbastel, dass das besser ist als ich. Ich weiß es nicht besser als Gott. Sondern Johannes und Paulus, Gott, der Heilige Geist, wollen uns helfen, ihm jeden Tag treu nachzufolgen. Nicht durch unsere Kraft, sondern durch Gottes Gnade und Hilfe. Beten wir darum und legen wir uns jeden Tag neu Gott hin, dass es geschieht bis zu dem Ende, das er setzt. Gott sei Dank und er segne uns darin.